Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute die Parkinson-Erkrankung. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit der DRK-Kliniken Berlin. Wir sind immer noch in unserer Reihe der Neurologie. Und heute ganz konkret geht es um Morbus Parkinson. Was ist Morbus Parkinson? Was kann man da für Symptome haben? Wie ist der Verlauf dieser Erkrankung? Und wie sieht eine Behandlung, eine Therapie aus? Das alles klären wir heute in dieser wirklich spannenden Folge. Und ich freue mich sehr, dass unser Experte nochmal Zeit für uns gefunden hat und uns aufklärt über all die Fragen, die wir da so haben. Und ich möchte ihn doch gerne nochmal vorstellen. Er ist der Chefarzt der Klinik für Neurologie in den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick. Und sein Name, Professor Dr. Med. Robert Stingele. Und ich würde sagen, legen wir los. Und zwar genau jetzt. Nochmals herzlich willkommen zurück zu Rezeptfrei und sage guten Tag, Herr Professor Stingele.
Guten Tag, vielen Dank für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen.
Genau, und heute geht es um die Krankheit Parkinson. Was ist denn überhaupt Parkinson als Erkrankung?
Parkinson ist der Name eines Neurologen, der diese Erkrankung zuerst beschrieben hat, im 19. Jahrhundert. Und es ist eine Bewegungsstörung, die gekennzeichnet ist durch eine Reihe von Symptomen. Die sind im Wesentlichen ein Zittern, Tremor genannt, die Bradykinese, also das ist das Fremdwort für Langsamkeit der Bewegung. Die Bewegungen laufen einfach nicht so flüssig und schnell ab.
Ja.
Und Rigor, das ist ein Fremdwort, das bezeichnet einen erhöhten Muskeltonus. Also wenn man die Patienten bittet zu entspannen und man bewegt dann die Extremitäten durch, dann merkt man da einen Bewegungswiderstand, der höher ist als normal. Und dann mit diesem Bewegungswiderstand bezeichnet man als Rigor.
Ah, okay.
Und in letzter Zeit gesellt sich noch ein viertes Symptom dazu, das ist die sogenannte posturale Instabilität. Die Patienten sind nicht gang- und standstabil und fallen sturzgefährdet, weil der aufrechte Stand und Gang nicht richtig funktioniert. Das hängt damit zusammen, dass die Stellreflexe, die es uns ermöglichen, sicher zu stehen und zu gehen, nicht mehr schnell genug sind. Und in bestimmten Situationen kommen die Stellreflexe zu spät, dass es nicht mehr reicht, den Gang aufrechtzuerhalten und stürzen die Patienten.
Okay. Und woher kommt Parkinson? Also was löst diese Erkrankung aus?
Also die Erkrankung ist eine kurze Gruppe der neurodegenerativen Erkrankungen. Es ist eine Gruppe von Erkrankungen, bei der Proteine sich ablagern in Nervenzellen und die Nervenzellen dadurch ihre Funktion einbüßen. Das passiert dann langsam und langsam voranschreitend. Und beim Morbus Parkinson ist die eine Bahn besonders in besonderem Maße betroffen. Das ist die Bahn, die von der Substantia nigra ins Striatum hinaufreicht. Das ist ein Verband von Nervenzellen, die dopaminerg sind, also die haben Dopamin als Überträgersubstanz innen drin. Und diese Nervenzellen, die sind beteiligt an der Entstehung von Bewegungen, von automatischen Bewegungen.
Ja.
Und wenn diese Nervenzellen kaputt gehen, dann entstehen eben diese vorgenannten Symptome, Rigor, Tremor und Bradykinese, die dann zu dem charakteristischen Erscheinungsbild von Parkinson führen.
Okay. Gibt es denn irgendwas, was die Krankheit auslöst?
Da ist schon sehr, sehr viel Anstrengung unternommen worden, herauszufinden.
Ja.
Und es sind immer wieder Umwelteinflüsse angeschuldigt worden, die also das Entstehen einer Parkinson-Erkrankung begünstigen sollen. Und aber so der eine Faktor, den man anschuldigt, sagt, daher kommt, der ist noch nicht gefunden. Es waren eine Weile waren mal Beta-Mimetika, also Asthma, Medikamente waren im Gespräch. Dann war Mangan im Gespräch, bestimmte künstliche Substanzen, MPTP, die produzieren Parkinson. Es gibt immer wieder Substanzen, die angeschuldigt werden, eine Rolle zu spielen, aber so eine einheitliche Meinung herrscht darüber nicht. Und wahrscheinlich ist es ein multifaktorielles Geschehen.
Okay.
Es spielen viele Faktoren bei der Entstehung rein. Aber man kann jetzt nicht sagen, Parkinson kommt von Mangan, das kann man nicht sagen.
Okay. Was wären denn so meine ersten Symptome? Also wann würde ich denn bei Ihnen in der Neurologie einen Termin machen sollen, müssen?
Welche? Also die Erkrankung, die beginnt immer einseitig und langsam. Und oft ist es das häufigste erste Symptom ist eine Verlangsamung der Beweglichkeit einer Hand. Die Hand verliert so die Fähigkeit, feinmotorische Fähigkeiten zu erfüllen, zittert dabei vielleicht ein klein wenig, aber das ist ganz, ganz milde Symptom. Die Patienten kommen dann zum Arzt, weil sie sagen, mein Schriftbild hat sich verändert. Ich bin nicht mehr so geschickt beim Einfädeln von Dingen oder beim Zuknöpfen von Händen oder so. So geht es los.
Ja. Ah, okay.
Und dann, wenn man die Erkrankung unbehandelt lässt, schreitet dieses Syndrom voran. Es breitet sich dann aus entlang des Arms und andere Extremitäten werden mit betroffen. Die Körperhaltung ändert sich. Und wenn man die Patienten aber befragt, gibt es noch ein Symptom, was häufig noch früher auftritt, was von den Patienten aber entweder nicht bemerkt wird oder weil es einfach, das ist einfach nicht lästig genug. Und zwar ist es die Geruchsstörung.
Ach so.
Also ganz häufig haben die Patienten schon, bevor die ersten motorischen Symptome beginnen, haben die das Phänomen, dass sie Aromen nicht mehr gut wahrnehmen können. Also Vanille, Kaffee.
Ach so.
Und so. Aber das ist natürlich kein Symptom, was dann unbedingt gleich zum Arzt führt, es sei denn, man ist Koch oder Sommelier.
Ja, okay.
Dann ist es natürlich gravierend.
Dann ist es gravierend.
Normalerweise ist es nichts, was Patienten zum Arzt führt.
Okay.
Sondern erst die motorischen Symptome.
Oh. Ach so. Aber okay, das wäre schon ein Hinweis vielleicht darauf, dass es Parkinson sein könnte.
Ja.
Okay.
Es gibt natürlich andere Ursachen für Geruchsstörungen. Ja,
Corona zum Beispiel.
Wie Virusinfekte im Atemsystem, das ist nicht das Einzige. Mhm. Ja, aber trotzdem, wenn eine Geruchsstörung auftritt, könnte das dahinter stecken.
Okay. Gut. Wie stellen Sie denn fest, dass ich Parkinson habe? Da gibt es doch bestimmt auch irgendwelche Untersuchungsmethoden.
Ja, also Parkinson ist eine Erkrankung, die man vorwiegend klinisch diagnostiziert. Also durch Untersuchungen am Krankenbett oder in der Ambulanz, indem man den Muskeltonus feststellt, guckt, ob der Patient einen Ruhetremor hat. Also dieser Tremor, der beim Parkinson auftritt, er hat Charakteristika. Der ist in der Regel langsam und grobschlägig, auf einer Seite betont und vor allem in Ruhe. Und nicht so sehr beim Halten oder bei der Bewegung. Der ist in der Regel distal betont, das heißt die Hände zittern, aber nicht der Oberarm. Also das kann man klinisch feststellen, den Tonus kann man messen. Man kann schauen, wie gut der Patient stabil stehen kann und gehen kann. Und beobachtet das Gangbild des Patienten.
Ja.
Also bei Parkinson-Patienten neigen dazu, kleinere Schritte zu machen als üblich. Sie neigen dazu, bei engen Stellen, zum Beispiel wenn sie durch den Türspalt durchgehen, ihre Motorik zu verlangsamen. Sie haben oft Probleme, Motorik zu starten. Also wenn sie zum Beispiel aufstehen vom Stuhl, haben sie Probleme, das flüssig zu erledigen, sondern sie haben so ein paar Sekunden Schwierigkeiten, die Bewegung in Gang zu setzen.
Ah, okay.
Startphänomen heißt das.
Aha.
Und das sind so Charakteristika, wenn die alle vorliegen oder Teil davon vorliegen, oder die Hypomimie, also das Fehlen von Mimik, oder die Mikrographie, das heißt, das bedeutet, dass das Schriftbild klein ist mit krakeligen kleinen Buchstaben und dass sie die entwickelt hat, dann nimmt man als eine Schriftprobe. Und diese klinischen Eigenschaften, wenn man die alle beachtet, kann man eine Parkinson-Erkrankung relativ sicher diagnostizieren, ohne Zusatzuntersuchung.
Ah, okay.
Also meistens ist es eine klinische Diagnose. Wenn man dann noch fragt, rauskriegt, wie lange geht denn das, ist es vorangeschritten, war eine Riechstörung vorneweg, dann kann man auch ohne weitere Bemühungen, apparative Diagnostik, braucht man dann nicht, ja, um das zu diagnostizieren. Dann kann man auch schon behandeln anfangen.
Ah, okay.
Es gibt natürlich in speziellen Situationen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ist es jetzt ein Parkinson oder ist es was anderes, gibt's Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt's eine nuklearmedizinische Untersuchung, der sogenannte DAT-Scan, eine Untersuchung, bei der man feststellen kann, ob dieser Verband der mikrostriellen Neurone, den ich vorhin erwähnt habe, ob der degeneriert ist oder nicht.
Ah, okay. Kann man denn sehen?
Kann man also nuklearmedizinisch feststellen. Das ist eine relativ teure und aufwendige Untersuchung, die in Grenzsituationen weiterhelfen kann, aber in der Regel braucht man das nicht.
Okay. Gut. Sie haben ja jetzt schon die Behandlung gerade so ein bisschen angesprochen. Was passiert denn? Wie sieht denn eine Behandlung aus? Wie würde denn so eine Therapie aussehen?
Ja, also die Behandlung, da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man behandeln kann. Und eine große Gruppe von Möglichkeiten ist Levodopa. Levodopa ist eine Aminosäure, die man verabreichen kann und die wird vom Körper umgewandelt in Dopamin. In diesen Neuronen, die ich gerade angesprochen habe, ist, also habe ich ja gesagt, Dopamin als Neurotransmitter vorhanden. Und dieses Dopamin entsteht aus Levodopa. Dopamin selber kann man nicht geben, weil es nicht in diese Neuronen hineinkommt. Aber Levodopa, die Vorstufe davon, die Aminosäure, gelangt über bestimmte Transportwege ins Gehirn und wird dort zu Dopamin umgewandelt. Und wenn einem das gelingt, eine gleichmäßige Zufuhr an Levodopa zu erzeugen durch Medikamente, dann kann es sein, dass die noch verbliebenen nicht degenerierten Neurone diese Levodopa nehmen und ausreichend Dopamin erzeugen, um die Symptome zu mildern. Das funktioniert sehr, sehr gut, vor allem zu Beginn der Erkrankung.
Ah, das ist ja gut.
Oft kriegt man am Anfang der Erkrankung diese Patienten symptomfrei mit einer kleinen Menge an Medikamenten.
Ah, okay.
Und wenn die Erkrankung aber weitergeht, dann wird es zunehmend schwer, weil die Degeneration dieser Neurone hört nicht auf. Und es sind immer weniger Neurone da, die Levodopa zu Dopamin umwandeln können. Also dieses Therapieprinzip stößt nach ein paar Jahren an seine Grenzen.
Also richtig heilen kann man Parkinson nicht?
Nein, im Moment ist es noch nicht möglich. Also es gibt keine verfügbare Möglichkeit im Moment, Parkinson zu heilen, aber man kann die Symptome sehr, sehr gut lindern über verschiedene Medikamente, sodass das eine der besser behandelbaren neurologischen Erkrankungen geworden ist inzwischen.
Oh.
Also das kann viele Jahre sehr gute Lebensqualität zurückgewinnen durch Therapie. Das lohnt sich wirklich, sich da zu kümmern. Das ist auch ein Spezialistengeschäft. Das müssen Leute machen, die sich mit Therapie des Parkinson auskennen. Die wissen, welche Maßnahme hilft, welche nicht, dass man da nicht dass es nicht so ein Ratespiel ist. Ja. Da braucht man bitte Fingerspitzengefühl und Erfahrung.
Ja, okay. Gut, das haben wir gehört, Levodopa. Gibt es denn noch andere Medikamente, die dann später...
Ja, also Levodopa ist eine große Klasse von Substanzen. Die kann man in Form von Tabletten verabreichen. Es gibt aber auch andere Verabreichungsformen. Levodopa-Gel über Verabreichung im Magen, über so eine Art Magensonde. Mhm. Dann gibt es subkutane Anwendungsformen von Levodopa. Mhm. Die ist gerade frisch auf den Markt gekommen. Die ziehen, alle diese Medikamente zielen darauf ab, einen möglichst konstanten Spiegel an Levodopa zu erzeugen.
Ah, okay. Ja, aha. Ja,
also mit Tabletten ist das natürlich schwer möglich. Mhm. Man kann ja nicht gut 20 Mal am Tag eine Tablette nehmen.
Ja, ja, braucht man nichts anderes mehr essen.
Eine Vierteltablette alle dreiviertel Stunde, das geht nicht.
Ja, ja. Nee.
Deswegen bei Patienten, die also sehr, sehr stark fluktuierende Medikamentenspiegel haben, gibt man dann andere Verabreichungsformen, also in Form von Levodopa durch eine Pumpe, im Magen kontinuierlich und so weiter. Gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Aber es gibt auch noch ganz andere Stoffklassen. Mhm. Es gibt auch sogenannte Dopaminagonisten, das sind eine andere Medikamentenklasse ist das. Das sind Substanzen, die wirken wie Dopamin, aber kein Dopamin sind.
Ah.
Das ist praktisch künstlich hergestelltes Dopamin, was verabreicht als Tablette und was dann am Wirkort des Dopamins angreift, an den Dopaminrezeptoren.
Ah ja.
Das sind andere Tabletten, die haben in der Regel längere Halbwertszeiten. Da gibt es diese Wirkfluktuationsprobleme nicht. Ja.
Ah, okay.
Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ja. Und dann gibt es auch noch Monoaminooxidase-Hemmer und COMT-Hemmer. Mhm. Das sind die Namen von zwei Enzymen, die bauen Levodopa ab.
Aha.
Und auch Dopamin bauen die ab. Das sind Substanzen, die wir im Körper drin haben, das ist ganz normal.
Ja.
Und diese Enzyme, die kann man hemmen, sodass Levodopa länger verfügbar bleibt.
Ah, okay.
Und dadurch kann man auch die Levodopa-Therapie optimieren.
Ah ja, okay, ja, leuchtet
rein. So im Wesentlichen die medikamentösen Therapien, also Levodopa in verschiedenen Verabreichungsformen, Dopaminagonisten und dann diese Hilfssubstanzen, die dazu führen, dass Levodopa nicht abgebaut wird.
Mhm. Okay.
Ja, und das ist also die eine Gruppe von Therapien.
Ja.
Dann gibt es noch eine weitere Therapie, das ist die sogenannte tiefe Hirnstimulation.
Ah, hört sich an.
Die gibt es nur wenige Zentren in Deutschland, die das machen.
Ja.
Das wird häufig landläufig Hirnschrittmacher genannt. Das ist aber eigentlich kein Hirnschrittmacher.
Stimmt, das habe ich schon mal gelesen.
Das ist eine neurochirurgisch implantierte Elektrode.
Mhm.
Die wird im Stammganglienbereich in den Nucleus subthalamicus implantiert.
Mhm.
Und an diese Sonde verbleibt im Gehirn, wird unter der Haut zum Brustkasten runter gelegt und dort kommt ein Aggregat rein mit einer Batterie.
Mhm.
Und dieses Aggregat stimuliert diese Elektrode regelmäßig mit Pulsen.
Ja.
Und dadurch werden in den Stammganglien wird stimuliert und die Symptome des Parkinsons bessern sich dadurch.
Okay, aber das macht man
also
bestimmt.
Das ist sehr, 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 sehr beeindruckend, was für Therapieerfolge man da erzielen kann.
Mhm.
Auch schon im Erkrankungsverlauf.
Ja.
Ist aber spezialisierten Zentren vorbehalten. Die Patienten müssen sorgfältig ausgewählt werden. Nicht jeder Patient ist geeignet für diese Therapie. Und die Leute, die die Stimulatoren implantieren, wissen, wie man die Patienten auswählt.
Okay.
Ja, also generell kann man sagen, Patienten, die man mit Medikamenten schlecht eingestellt kriegt, die sehr, sehr stark fluktuieren in ihrer Wirkung, also von sehr guter Wirkung bis fast keine Wirkung, im mehrfachen Tagesverlauf hin und her, trotz guter Medikamenteneinstellung, mit denen sollte man darüber mal nachdenken, ob das nicht jemand wäre für die tiefe Hirnstimulation.
Okay, das machen Sie aber jetzt in den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick?
Machen wir in der DRK-Klinik nicht. Die Charité macht den Virchow-Campus.
Ja.
Gibt es und gibt mehrere universitäre Zentren, die eine tiefe Herzstimulationsinitiative haben und eine große Ambulanz betreiben. Mhm. Also das ist für bestimmten Patienten vorbehalten.
Ja, okay. Wie sieht es aus so mit Physiotherapie, wenn man also jetzt so eine Bewegungseinschränkung hat?
Das ist auch eine sehr, 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 sehr wichtige Aspekt der Erkrankung, ist, dass also die Beweglichkeit dieser Patienten darf nicht noch zusätzlich durch sekundäre Folgeschäden eingeschränkt werden. Die müssen regelmäßig und dauerhaft Physiotherapie erhalten. Auch in Eigeninitiative sollten die Patienten sich möglichst viel bewegen, ohne zu stürzen, also angepasst an die Fähigkeiten des Patienten. Mhm. Also Physiotherapie ist fester Bestandteil der Therapie des Parkinson.
Okay, ja.
Können keinen Parkinson-Patienten nur mit Medikamenten dauerhaft über Wasser halten.
Mhm. Ja.
Wir hören viele Aspekte dazu. Sie müssen sozialmedizinisch betreut werden. Die Lebensmittelausstattung muss angepasst werden an den Zustand des Patienten. Physiotherapie muss erfolgen.
Mhm.
Und der Patient muss regelmäßig gesehen werden von jemandem, der sich auskennt mit Parkinson, um die Therapie anzupassen.
Okay.
Das ist keine Erkrankung, die man diagnostiziert, sondern ist gut.
Ja.
Das ist eine Erkrankung, die ändert sich im Verlauf der Zeit.
Mhm.
Und man muss immer wieder nachjustieren.
Okay, also man muss immer mitarbeiten als Patient.
Ja. Mhm. Und auch leider muss man sagen, führt diese Erkrankung häufig Patienten ins Pflegeheim. Ah. Also auch das muss rechtzeitig erkannt werden.
Ja.
Ja. Dass man sich da rechtzeitig drum kümmert. Manche Leute entwickeln Probleme, sich selbstständig zu ernähren. Auch daran muss, oder weil sie schlecht schlucken können, zum Beispiel.
Oh, okay.
Auch diese Dinge müssen in Fokus genommen werden und die Folgen der Erkrankung müssen erkannt werden und es muss rechtzeitig gegengesteuert werden, nicht erst, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist.
Mhm. Kann man denn ungefähr einen zeitlichen Verlauf sagen, vom ersten Zittern der Hand bis man ja vielleicht ein Pflegefall ist oder bis man halt nicht mehr laufen kann?
Das ist eine sehr, sehr große Bandbreite. Ja. Also in der Regel sagt man 5 bis 10 Jahre vom ersten Zittern der Hand bis zu einer vollständigen Abhängigkeit von Pflege.
Ja.
Also von Angehörigen, bis man nicht mehr das dauert so etwa 10 Jahre.
Mhm.
Aber da gibt es eine sehr große Spannbreite. Also es gibt juvenile Parkinson-Formen, die früh anfangen, die sehr rasch verlaufen.
Mhm.
Das ist der Zeitraum wenige Jahre bis zur schweren Pflegebedürftigkeit. Und es gibt Leute, die haben ganz milde Parkinson-Symptome, die sich gut behandeln lassen mit wenig Medikamenten über Jahrzehnte.
Okay.
Ja, also sehr, sehr variabel.
Ja. Gibt es dann irgendwie eine Altersgruppe, wo das beginnt im Schwerpunkt? Also 15,
14? Der übliche Morbus Parkinson, der nicht juvenile, ja, das geht so los mit 55, 60 rum und dann wird es schlimmer im Verlauf der Jahre. Aber auch bei guter Behandlung ist ein Voranschreiten nicht zu erwarten eigentlich. Man muss halt die Therapie ja ständig anpassen.
Ja.
Aber das sind lange, lange Verläufe.
Mhm. Nun ist ja so der bekannteste Parkinson-Kranke wahrscheinlich Michael J. Fox. Und der hat es ja deutlich jünger. Ne? Der war ja jetzt...
Ja, der. Also ich kenne Michael J. Fox persönlich nicht.
Okay.
Und ich weiß auch keine Krankheitsdaten über
ihn.
Aber Michael J. Fox ist möglicherweise einer von diesen juvenilen Parkinson-Formen. Das ist eine Spekulation, ich weiß das
nicht. Ja, okay. Aber sowas gibt es auch. Also ich kann das auch als jüngerer Mensch mit, was weiß ich, 25 bekommen oder mit 30.
Ja.
Mhm. Kann ich denn irgendwas tun, um Parkinson zu verhindern oder selber zu lindern? Oder mich davor zu schonen? Also hilft?
Nee, also es gibt keine seriöse Empfehlung, wie den Parkinson verhindern können.
Ja.
Also gibt es immer mal wieder Berichte, dass Rauchen zum Beispiel vor Parkinson schützt.
Ah, okay.
Also andersrum als sonst.
Ja, stimmt.
Ja, aber ich würde niemandem empfehlen, Rauchen anzufangen.
Okay.
Deswegen, ja, das wäre unseriös.
Ja.
Und auch Quatsch, weil die Daten nicht gut sind.
Okay.
Ja. Aber so richtig seriöse seriöse Empfehlung kann ich da nicht aussprechen.
Okay. Ja. Sind es denn mehr Männer oder mehr Frauen? Kann man das irgendwie sagen? Gibt es da irgendwie was oder ist es ausgeglichen?
Das ist in etwa gleich.
Okay.
Da gibt es keine großen Geschlechterunterschiede.
Ja. Die Angehörigen, wie kommen die damit? Also gibt es da auch irgendwie eine Betreuung? Sollten die da auch irgendwie mit involviert sein in so eine Therapie?
Also die Angehörigen sind natürlich betroffen,
ja, ne?
Davon, weil die, weil dazu erwarten ist, dass ihr Angehöriger oder ihre Angehörige ihnen mehr zur Last fallen wird.
Ja. Ja,
also die Beweglichkeit wird unter Umständen schlechter, die brauchen mehr und mehr Hilfe, das Einkaufen wird irgendwann nicht mehr gehen, Autofahren wird schwierig, mhm, und so weiter. Also diese ganzen Dinge, die fallen dann in den Schoß der jeweiligen Partner,
ja,
sozusagen.
Okay.
Und da müssen die Angehörigen sich damit befassen.
Mhm.
Kriegen sie das hin? Brauche,
ja,
ich Hilfe?
Ja.
Wie wollen wir das zusammen veranstalten, wenn es ganz schlimm wird und ich es nicht mehr schaffe?
Mhm.
Gehen wir dann zusammen in ein Pflegeheim? Geht der eine allein ins Pflegeheim? Oder wollen wir auf jeden Fall, dass es zu Hause erledigt wird? Da muss man sich um Personal kümmern.
Ja.
Und solche Dinge, ja, solche sozialmedizinischen Aspekte werden häufig zu spät und nicht mit genügend Engagement verfolgt. Ist ja auch verständlich.
Mhm.
Ja, das ist ja keine Sache, mit der man sich gern befasst.
Nee, genau, ja, klar.
Und es sind auch Gespräche, die das sind Gespräche, die man nicht gerne führt, weil es, ja, einfach, wer redet schon gerne über die auf einen zukommende Behinderung.
Ja, ja, klar, das ist natürlich sehr unerfreulich.
Man muss es trotzdem immer wieder vorsichtig ansprechen.
Mhm.
Und wir sehen es in der Praxis, dass das zu wenig getan wird.
Ja.
Und das ist auch die Aufgabe von den betreuenden Ärzten,
mhm,
da Fingerzeige zu geben.
Okay.
Ja, sagen, ja, haben Sie schon darüber gesprochen?
Ja.
Gibt es eine Vorsorgevollmacht?
Ja.
Wie wollen Sie es denn machen, wenn es schlimmer wird?
Mhm.
Ja, wo leben Sie parterre? Gibt es einen Aufzug, wo Sie wohnen?
Ja.
Wollen Sie sich mal um eine neue Wohnung kümmern? Oder wie wollen Sie das machen? Ja, da muss man, ja, immer mal so ein bisschen darauf hinweisen.
Mhm.
Und dann läuft es auch besser. Also wenn man dann nicht beim mehr oder weniger sehenden Auge für eine Katastrophe rennt.
Okay, ja. Okay, haben wir denn noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen zu dieser Erkrankung Morbus Parkinson? Was wir da noch sagen sollen.
Aber Wichtiges vergessen. Also wenn jemand daran interessiert ist, wie Parkinson war vor, mhm, der Levodopa-Therapie,
ja,
und nach der Levodopa-Therapie, dann gibt es ja dieses Buch Zeit des Erwachens, weiß nicht, ob Sie das kennen.
Ja.
Doch,
ja.
Ist auch verfilmt worden.
Ja, genau, als Film, ja, kenne ich
also
das. Ja.
Das beschreibt die Erlebnisse eines Arztes, der diese Levodopa Therapie in die Praxis umgesetzt hat.
Ja.
In einer Krankenstation dort die stocksteifen, zitternden Patienten wieder aus ihrem Zustand befreit hat.
Ja.
Ja. Und er beschreibt da die Erlebnisse, die er da hatte, wie diese Levodopa-Therapie in den 50er Jahren,
ja,
gefunden wurde, was er da erlebt hat mit den Patienten. Das ist ein sehr lesenswertes Buch.
Ja, stimmt. Wie gesagt, ich kenne den Film auch, ein spannender Film. Stimmt.
Ja.
Ja, super.
Sonst haben wir, glaube ich, wesentliche Dinge haben wir besprochen
mit
dem Parkinson.
Ja. Ich glaube auch. Ich fühle mich auch gut aufgeklärt. Ja, dann kann ich nur sagen, vielen Dank, Herr Professor Stingele, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben. Und
wieder Zeit.
Und sage, genau, bis zum nächsten Mal.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.